Eine Woche ist es jetzt schon her seit Ostern. Vergangenen Sonntag haben wir miteinander das Fest der Auferstehung Jesu gefeiert. Und wer den Gottesdienst verpasst hat, weil er oder sie im Urlaub war, ist jetzt wieder da. Also herzlich willkommen zurück. Nach dem Gottesdienst können wir allen, die direkt über Ostern im Urlaub waren, erzählen, was sie letzten Sonntag verpasst haben. Wie zum Beispiel das Osterfrühstück. Eine Woche ist es her, seitdem wir die Auferstehung von Jesus gefeiert haben und natürlich auch Osternester gesucht haben. Osternester suchen ist nämlich in meiner Familie eine Tradition, die auch überhaupt nichts mit dem Alter zu tun hat. Und ich liebe das auch immer noch, auch wenn ich kein kleines Kind mehr bin, aber wir machen das trotzdem im Garten immer noch. Alles in allem ist die unmittelbare Zeit nach Ostern für uns meistens eine Zeit, auf die wir uns im Voraus freuen. Dann ist die Passionszeit vorbei, in der man vielleicht Instagram oder Süßigkeiten oder irgendwas anderes gefastet hat. Und auch die Tage nach Ostern sind frei, also auch ein Grund, sich drauf zu freuen. Und außerdem wissen wir ja auch vor Ostern, dass Jesus auferstanden ist und dass die Geschichte an Karfreitag nicht vorbei ist. Und deswegen ist Karfreitag bei uns meistens auch kein Auslöser von so einer ungewissen Phase der Trauer. Auch wenn wir da innehalten und an den Tod Jesu denken, wissen wir ja schon, dass Ostern und die Auferstehung direkt folgen. Dadurch, dass uns der Karfreitag nicht vollkommen aus der Bahn wirft, haben wir auch schon vor dem eigentlichen Ostertag Pläne, was wir dann danach so machen wollen, die über Ostern hinausgehen und über Karfreitag vor allem hinausgehen. Dieses Wissen allerdings hatten die Jünger ja nicht. Und deswegen war die Zeit vor dem Karfreitag für sie ja ungewiss. Es hatten ja nur einige der Freunde und Begleiter Jesu ihn sofort gesehen, nachdem er auferstanden war. Und die, die nur davon gehört hatten, Jesus war im Garten, konnten es kaum glauben. Und deswegen hat bei ihnen in den Tagen, die auf Karfreitag und Ostern folgen, erstmal nicht die Freude, sondern die Furcht überwogen. Und ich lese euch den heutigen Predigttext und der ist heute aus Johannes 20, die Verse 19 bis 31. Es war Abend geworden an jenem Sonntag. Die Jünger waren beisammen und hatten aus Angst vor den führenden Juden die Türen abgeschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Frieden sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, kam große Freude über sie. Noch einmal sagte Jesus zu ihnen, Frieden sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wenn ihr jemand die Vergebung seiner Schuld zuspricht, ist die Schuld auch von Gott vergeben. Wenn ihr die Vergebung verweigert, bleibt die Schuld bestehen. Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer aus dem Kreis der 12, nicht dabei gewesen. Die anderen Jünger erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas sagte zu ihnen, niemals werde ich das glauben. Da müsste ich erst die Spuren von den Nägeln an seinen Händen sehen und sie mit meinen Fingern fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen. Sonst nicht. Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte, Frieden sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas und sagte, leg deinen Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube. Da antwortete Thomas, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Jesus tat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Wunderzeichen, die nicht in diesem Buch stehen. Was aber in diesem Buch steht, wurde aufgeschrieben, damit ihr festbleibt in dem Glauben, dass Jesus der versprochene Retter ist, der Sohn Gottes, wenn ihr das durch ihn das Leben. Ja, für unseren heutigen Predigttext müssen wir ebenfalls so eine Woche zu den ersten Begegnungen mit dem Auferstandenen zurückgehen. Thomas, genannt der Zwilling aus dem Kreis der Jünger Jesu, hatte Ostern verpasst. Keine Ahnung, wo er gewesen war. Doch er hatte mehr verpasst als einen schönen Gottesdienst oder das Osterfrühstück. Jesus selbst war einigen seiner Jünger am Tag der Auferstehung erschienen. Diese Jünger hatten sich am Abend des Tages hinter verschlossenen Türen versammelt. Sie waren da so eine sehr ängstliche Gemeinschaft von Menschen, die nicht wussten, wie es weitergehen sollte. Der, dem sie vertraut hatten, war hingerichtet worden. Man hatte ihn beigesetzt. Doch jetzt war das Grab leer. Eine Freundin Maria Magdalena hatte erzählt, sie habe ihn in der Nähe der Grabhöhle gesehen. Und all das war sehr verwirrend und auch irgendwie beängstigend. Doch während die Jünger so beisammen sind, tritt plötzlich Jesus in ihre Mitte. Er wünscht ihnen Frieden, Shalom, und zeigt ihnen die Wunden an seinen Händen und seiner Seite. Wirklich, der gekreuzigte Jesus ist auferstanden. Die Jünger sehen den Herrn und sie freuen sich, doch es passiert noch mehr. Jesus sendet sie sogar aus. Er haucht sie an, gibt ihnen den Heiligen Geist und beauftragt sie zur Sündenvergebung. Ostern und Pfingsten fallen bei Johannes auf denselben Tag da. Was ist das denn für ein großartiger Tag? Und so einen Tag darf man natürlich nicht verpassen. Aber Thomas hat gefehlt. Der arme Thomas. Er hat alles verpasst. Doch in seinem tiefen Schock und seiner Trauer nach Jesu Tod am Kreuz kann er die unwahrscheinliche Botschaft von Jesu Auferstehung da einfach nicht glauben. Ja, er war nicht da, er kam zu spät. Und wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Nicht dabei gewesen sein, macht die Dinge ja unwirklicher. Wenn man Erlebnisse nur durch Freunde hört und die Ereignisse nur durch deren Augen sieht, ist das ja nicht dasselbe. Denn man selbst bekommt keine richtige Vorstellung, keine richtige Verbindung zu dem Verpassten. Es ist ja auch ein Unterschied, ob wir euch vom Osterfrühstück berichten oder ob ihr selbst dabei gewesen seid. Um zu glauben, dass es schön war, müsst ihr auf unsere Berichte vertrauen. Oder wenn mir Freunde von ihrem Strandurlaub berichten, ist das zwar schön, aber noch braun gebrannt, noch habe ich einen persönlichen Eindruck von der salzigen Meeresluft und dem warmen Sand. Dass Thomas also, um glauben zu können und nicht mehr zweifeln zu müssen, die Bedingung stellt, Jesus selbst sehen und sogar berühren, verwunderlich. Thomas verlangt den Beweis für das eigentlich Unmögliche, nämlich, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist und der, den die Jünger gesehen haben, wirklich derselbe Jesus ist, der vorher am Kreuz gestorben war. Nur dummerweise hatte er die erste Gelegenheit dafür, ja, Jesus zu sehen, verpasst. Und als die anderen Thomas wieder sahen, haben sich ihre Worte wahrscheinlich übergangen und erzählen, was sie erlebt hatten. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Er war hier, du glaubst es nicht. Du glaubst es nicht? Nein, tatsächlich. Thomas glaubt es nicht. Gläubiges Staunen trifft auf ungläubige Verwunderung. Die begeisternden Worte seiner Freunde erreichen ihn nicht. Warum auch? So tief sitzt ja dieser Schmerz, denn der Tod Jesu ist erst wenige Tage her. Wer will sich da schon wieder auf so ein erneutes Wechselbad der Gefühle einlassen? Die anderen können ihm ja da viel erzählen. Aber Thomas, er war nicht dabei. Thomas hat auch nichts. Er hat Ostern und den Auferstandenen nicht erlebt und damit den Anschluss an diese neue Glaubensbewegung verpasst. Und dieser Momentaufnahme verdankt Thomas seinen Beinamen. Für viele Leser und Leserinnen ist er seitdem der ungläubige Thomas. Ungläubig, das ist ein hartes Urteil um irgendwelche Randthemen des christlichen Glaubens, sondern um das Zentrum, die leibliche Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wie sagt der Apostel Paulus, ist aber Christus nicht auferweckt, war die Kündigung leer, leer auch euer Glaube. Das steht in 1. Korinther 15, Vers 14. Maria Magdalena und die anderen Jünger hatten den Auferstandenen gesehen, aber Thomas hatte Ostern verpasst. Vor allem aber war sein Glaube leer gewesen. Ist das ein Grund, mit dem Finger auf ihn zu zeigen? Nein, der Finger, um den es hier in dieser Geschichte geht, weist in eine andere Richtung. Thomas will sehen, was auch die anderen Jünger sehen durften. Er ist nicht zufrieden mit Hörensagen und dem Zeugnis anderer. Er will, dass sein leerer Glaube gefüllt wird und auch mit seinen Händen. Und er ist dabei in bester Gesellschaft. Auch Maria Magdalena hatte Jesus gesehen und wollte ihn berühren. Davon haben wir letzte Woche gehört. Die anderen Jünger waren ebenfalls Auferstandene ihnen erschienen. Das kam zu Beginn des Predigttextes vor. Und wir? Als Einladung zum Abendmahl hören wir gelegentlich dieses Psalmwort aus Psalm 3. Seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Worte der Hoffnung zu hören und die Freundlichkeit des Auferstandenen zu spüren, das tut gut. Mit allen Sinnen zu glauben, zu sehen, zu fühlen und für unseren Gleichgewichtssinn festen Boden unter den Füßen zu haben. Und ich verstehe diese Sehnsucht gut, Jesus Christus anzunehmen, glaubt, bescheidener sein zu müssen als Thomas. Sind Menschen, die sich danach sehnen, ungläubig? Nein, aber vielleicht leer oder jedenfalls nicht erfüllt. Unser Glaube ist ja nicht immer überfließend. Wir haben Glauben, aber es dürfte ruhig auch noch ein wenig mehr sein, oder? Wir haben Gottes Geist empfangen, aber da ist noch nach oben Menschen vergeben, aber vielleicht noch nicht jedem so richtig voll und ganz. Thomas ist in mancher Hinsicht im Unglauben stecken geblieben und doch sehnt er sich. Er sehnt sich nach dem Glauben. Sonst wäre er vielleicht gar nicht in der Versammlung der Jünger wieder aufgetaucht. Er ist jemand, der sich nicht zufrieden gibt mit dem, was andere denken und sagen, was andere erlebt haben und wovon sie weitererzählen. Und daran lässt sich auch beobachten, dass Fragen nichts Schlimmes ist an sich. Zweifeln und Fragen ist ja ein Ausdruck des Strebens, des Sehnens, der Suche nach Gott, obwohl und gerade weil der Glaube nicht überfließend ist gerade. Und gerade weil Verletzungen sind. Thomas selbst will Jesus begegnen. Seine Sehnsucht legt den Finger in die Wunde seines enttäuschten und leeren Glaubens. Er will das Kreuz sein Sterben sehen und der den Auferstandenen noch nicht erlebt hat. In dieser Zwischenzeit ist Thomas ein mutiger und hartnäckiger Glaubenssucher. Und die anderen Jünger? Sie halten Thomas aus mit seinen Fragen und seinen Zweifeln. Er hat seinen Platz in ihrer Mitte, auch wenn er ihrem Zeugnis keinen Glauben schenkt oder vielleicht anders ausgedrückt, obwohl ihr Zeugnis seinen Glauben nicht auferstehen lässt. Die anderen Jünger ertragen das. Thomas gehört doch zu ihnen, auch mit seinem leeren Glauben und seinen großen Bedingungen. Ja? Also am nächsten Sonntag waren sie wiederum beisammen und die Türen fest verschlossen. Das sind keine guten Voraussetzungen für eine Gottesbegegnung, wenn da die Türen so fest sind. Er tritt erneut seinen Weg in die Mitte der Jünger und dieses Mal auch zu Thomas. Ohne große Umschweife wendet er sich ihm zu. Und er sagt, reiche deinen Finger, lege sie in meine Seite. Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Jesus lädt Thomas ein, sich neu auszurichten. Hatte dieser bisher seinen Finger an die Wunde seines eigenen leeren Glaubens gelegt, so darf er ihn jetzt in die Wunden der Kreuzigung und des Leidens, diese Wunden Jesus beigebracht und sie zum Zeichen seines Todes werden lassen. Aber im Lichte der Auferstehung sind diese Wunden jetzt Zeichen des Lebens. Durch seine Wunden, Vers 5 steht, das hatte der Prophet Jesaja schon verhießen. Der suchende Glaube des Thomas findet angesichts dieser Wunden Heil, was die Zeugnisse der Freunde nicht bewirken konnten. Das geschieht hier Begegnung mit dem Auferstandenen. Thomas kann seinen leeren Glauben neu füllen lassen und der Einladung Jesu folgen. Die persönliche Begegnung mit Jesus, die verändert ihn. Um ihn zu dürfen vortragen kann, geht Jesus direkt auf ihn zu und wendet sich ihm ganz besonders zu. Er nimmt Thomas mit seinen Fragen, mit seinem Zweifel. Der Unglaube weicht und der Glaubende spricht, mein Herr und mein Gott. Und das sind wirklich große und das sind hohe Worte. Das Bekenntnis des Thomas ist das einzige im ganzen Neuen Testament, das Jesus als mein Gott bezeichnet. Aus dem Ungläubigen ist der gläubige Thomas aufgekommen und seinen Glauben ganz neu in Besitz genommen. Wenn wir sagen, mein Haus, mein Beruf, mein Leben, dann meinen wir damit, dass wir über diese Dinge verfügen. Doch bei mein Herr über mich verfügt und damit auch über alles, was bislang für mein Eigentum gehalten haben mag. Das Gespräch Jesu mit Thomas nimmt schließlich noch eine überraschende Wendung in Vers 29. Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben, sagt Jesus an dieser Stelle. Oft ist in diesen Worten eine Kritik an Thomas und dem Sehen als tatsächlich haben jedoch die ersten Osterzeugen von Maria Magdalena über die 10 Jünger am Ostertag bis hin zu Thomas eine Woche später allesamt den Auferstandenen sehen dürfen. Für sie gilt, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und Jesus kritisiert dies nicht nachträglich und doch markiert dieser Vers einen Übergang. Die Christen und Christinnen in der Gemeinde des Evangelisten Johannes blicken auf diese Ostererscheinungen zurück. Ihnen ist der Auferstandene nach seiner Himmelfahrt, von der Johannes nicht berichtet, nicht mehr leibhaftig begegnet. Sie und wir können unseren Glauben nicht darauf bauen, dass wir die Wundmale Jesus sehen und berühren dürfen. Die Geburt ihres und unseres Glaubens vollzieht sich durch das Wirken des Heiligen Geistes. Vers 26 steht, der vom Vater ausgeht und Zeugnis ablegt über den Auferstandenen. Durch den Geist Gottes, des Heils, das Jesus durch Kreuz und Auferstehung ein für alle Mal für uns aufgerichtet hat. Am Ende seines Evangeliums blickt Johannes auf seinen Text und fasst da noch der Sohn Gottes. Und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Nicht nur von den Wundmalen Jesu hat Johannes als Zeichen berichtet, sondern noch von vielen anderen Wunderzeichen. Und doch nur von einer kleinen Auswahl. Weitere Zeichen des Wirken Gottes in dieser Welt erleben wir auch bis heute. Und auch wir können vom Wirken des Auferstandenen in unserer Mitte und in unserer Welt berichten, damit wir einander im Glauben stärken. Und damit tragen wir diese Osterbotschaft weiter. Und so gesehen war Ostern nicht nur damals oder vergangenen Sonntag. Wie für die ersten Jünger und uns.